Wir fahren weiter und zwar wurde in der Pause noch eine Frage gestellt, die sicher auch für andere hilfreich sein könnte. Jetzt wurde gefragt, Epheser 1, 2, wie steht es jetzt da mit dieser Regel von Granville Sharp? Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da ist ja für uns als Leser klar, das sind zwei verschiedene Personen von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun ist es so hier, wenn Paulus schreibt, Gnade euch und Friede, dann fügt er hinzu, von Gott Vater, ohne Artikel. Von uns. Und Herrn Jesus Christus, ohne Artikel. Also hier gibt es gar keinen Artikel. Und darum ist es nicht Granville Sharps Regel. A und B, vor A ein Artikel, vor B kein Artikel, dann ist das die gleiche Person. Aber hier macht er eben gar keinen Artikel. Damit die Regel klar eingehalten ist, es sind hier zwei verschiedene Personen. Darum macht er also von Gottvater, ohne Artikel, von uns, und Herrn Jesus Christus, ohne Artikel. Es sind zwei verschiedene Personen. Aber Vers 3 wurde auch noch gefragt von jemand anderem. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott und Vater, da haben wir ja A und B. Und jetzt steht hier vor Gott der Artikel, ho theos, und vor Vater kein Artikel, kai pater. Das ist die Regel von Granville Sharp. Also dann ist Gott und Vater die gleiche Person. So kann man das ganze Neue Testament durchlesen, durchstudieren und man staunt, mit welcher Präzision die Bibelschreiber diese Regeln angewandt haben. Und das macht übrigens auch ganz klar auf der menschlichen Ebene, wie exakt und korrekt griechisch geredet wurde von den Bibelschreibern des Neuen Testaments. Dass die da sich in keinem Fall mal irren, ja? Und irgendwie diese Regel falsch anwenden. Es stimmt in sich. Und auch, wie sie zum Beispiel die Verbform benutzen. Im Griechischen wird ja nicht nur die Zeit ausgedrückt, wie im Deutschen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern auch die Aspekte, ob eine Handlung fortdauernd ist oder ob sie gesehen wird als Punkt, punktuell, oder ob sie resultativ ist, also punktuell geschehen in der Vergangenheit, aber in der Wirkung immer noch anhält. Mit welcher Präzision die genau die richtigen Verbformen benutzen. Das ist einfach grandios und eine richtige Freude, wenn man eben das Neue Testament liest, weil dann eben all diese Nuancen wirklich von Bedeutung sind, auch für die Bibelauslegung. Das ist nicht einfach so eine Zufallssache. Jetzt fahren wir weiter und zwar kommen wir zu dem Titel auf Blatt 1. Die Trinität in der jüdischen Literatur. Oft wird von Irrlehren gesagt, also ihr mit eurer Trinität, also die Lehre, dass Gott einer ist, aber in der Gottheit drei Personen zu unterscheiden sind. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Da wird gesagt, das sei eine griechische Erfindung. Und das wurde gewissermaßen eben festgeschrieben in dem Konzil von Nicäa 325 nach Christus. Da habe die Kirche quasi diesen griechisch denkenden Kurs genommen, aber die ursprünglichen Christen, die glaubten nicht an so etwas. Nun, jetzt haben wir aber gesehen, die Schreiber des Neuen Testaments machen ganz klar, Jesus Christus ist Gott. Und zwar von Ewigkeit her, ohne Anfang, ohne Ende. Er kam nie ins Dasein, sondern er war immer im Dasein. Er war immer und er hat alles erschaffen. Ja, aber dann wird gesagt, aber im Judentum ist dieser Gedanke völlig unakzeptabel. Und jeden Tag wird ja das Schma Yisrael rezitiert, das ist Vorschrift. Schma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und da wird betont, eben Gott ist im Judentum eine Person. Und wirklich, ich meine, ihr könnt es ausprobieren, geht zu Ultraorthodoxen, das sind die mit den langen Schläfenlocken und schwarzen Anzügen und Bart natürlich, und fragt, ist Gott eine Person oder sind in Gott drei Personen? Und die würden sagen, nein, 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 damit wollen wir nichts zu tun haben, mit Trinität, das ist Götzendienst, das... Ja, aber wie ist es dann mit der rabbinischen Literatur des Altertums? Und zwar das, was man in Rabbinerbibeln liest. Ich habe hier Rabbinerbibel, man nennt das Mikraot Gedolot, das Alte Testament in 8 Bänden, das ist jetzt Band 1 mit 1. Mose. Ja, da hat man mit ganz großen Buchstaben den hebräischen Grundtext. Das ist das Wichtigste. Und daneben mit kleineren Buchstaben die aramäischen Übersetzungen. Die nennt man Targumim. Und das ist das Zweitwichtigste. Denn die sind in etwas kleineren Buchstaben als der Grundtext aufgeführt. Und dann da unten hat man die Kommentare von verschiedenen Rabbinern. Und je weniger wichtig, desto kleinere Buchstaben. So sieht man es gerade optisch. Also haben wir ein riesiges Kommentarwerk beieinander. Und da ist es so, dass man findet, natürlich hat man im Judentum gewusst, dass Gott dreieinig ist. Und ich habe hier ein Büchlein, das ich sehr, sehr empfehlen kann. Ich habe es ja hier aufgeführt, von Rabbi Zvi Nassi, Hirschprinz. Er war Dozent für Hebräisch an der Oxford University. Und er hat dieses Büchlein geschrieben, The Great Mystery, or How Can Three Be One? Er lebte im 19. Jahrhundert, ist also ein bisschen anders geschrieben, als wenn man heute Bücher schreibt, aber fantastisch. Und er beschreibt darin, wie er durch das Studium der rabbinischen Schriften, der alten Väter, zum Glauben gekommen ist, dass Gott dreieinig ist. Und er bringt die Zitate im originalen Wortlaut. Ja, sehr viel ist aramäisch, aber immer dann mit der englischen Übersetzung dazu. Und wer eben aramäisch kann und hebräisch, das ist natürlich fantastisch zu sehen. Er kann so viele Rabbiner und rabbinische Schriften zitieren, die das ganz deutlich machen, Gott ist dreieinig. Und da wird davon gesprochen, dass es in Gott drei Havayot gibt. Havaya heißt Sein oder Wesen. Also er spricht von drei Wesen in dem einen Gott vereinigt. Oder er spricht, die Rabbiner sprechen auch im Aramäischen von Ruhin, Kedoshin, das heißt drei heilige Geister. Also die einzelnen Personen werden Geist genannt, aber drei nebeneinander. Und man kann also das Büchlein auch übrigens auf Englisch, auch auf Hebräisch kaufen. Ich habe das angegeben bei Keren Achva Meshichit in Jerusalem. Habe ich auch die Adresse angegeben und die Internetadresse. Wenn man es auf Amazon kaufen will, das ist viel zu teuer. Also wenn man da 50 Franken bezahlt für ein Büchlein, so, das geht gar nicht. Also bestellt es doch dort bei Kern Achwa gerade direkt. Das ist ganz günstig. In Israel wird das auch gratis verbreitet. Ja, und was man da findet, das ist einfach eine absolute Sensation. So zitiert er jetzt Seite 2, zum Beispiel aus dem rabbinischen berühmten Buch Zohar, Band 2, Seite 43 in der Edition Amsterdam. Doch wie können drei Namen eins sein? Sind sie wirklich eins, weil wir sie eins nennen? Wie drei eins sein können, kann nur verstanden werden durch Offenbarung des Heiligen Geistes. Ja? Im Zusammenhang geht es um diesen Vers, 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und da wird das erklärt, dass Gott, eben der Herr, Jahwe, einer ist, aber es sind drei Namen in ihm. Und ich habe noch in der Fußnote erklärt, der Ausdruck Namen bedeutet im Hebräischen Jahwe. Zum Beispiel, wenn man in Israel jemanden verabschiedet und noch einen schönen Gruß mitgeben will, außer Shalom, Lehitraot, Vecholtuf, also Frieden, auf Wiedersehen, alles Gute, dann sagt man Yevarech Hashem Otcha. Möge segnen der Name dich. Und aus Ehrfurcht wird im Judentum eben der Name Jahwe vermieden. Diesen Namen hat man bereits in vorchristlicher Zeit begonnen zu vermeiden. Und darum haben die Übersetzer der Septuaginta, dieser griechischen Übersetzung, die ich ja schon wiederholt erwähnt habe, die haben dort, wo Jahwe steht im hebräischen Text, dort haben sie dann geschrieben Kyrios, Herr. Und im Neuen Testament wird das genau gleich gemacht. Wenn aus dem Alten Testament zitiert wird und dort steht Jahwe, steht im Neuen Testament meistens Kyrios. Nie kommt der Name Jahwe im Neuen Testament vor. Also der Heilige Geist bestätigt im Neuen Testament, dass diese ehrfürchtige Umschreibung des Namens Gottes, dass das richtig ist. Das Neue Testament macht das auch. Ja, und dann sagt man eben, anstatt Herr, kann man sagen, Hashem, der Name. Yevarech, Hashem, Otcha. Und Shem ist also der Ersatz für Jahwe. Und darum ist es interessant, wenn hier steht, doch wir können drei Namen, drei Shemot, Mehrzahl. Wir können drei Namen eins sein. Sind sie wirklich eins, weil wir sie eins nennen? Wie drei eins sein können, kann nur verstanden werden durch Offenbarung des Heiligen Geistes. Und dann kommt noch dazu, in den aramäischen Übersetzungen, da findet man immer und immer wieder, dass als Ersatz für den Namen Jahwe nicht nur gebraucht wird eben Adonai, sondern dass da steht Memra d'Adonai. Memra heißt das Wort des Herrn. D'Adonai heißt des Herrn. Ja, und immer wieder ist das also der Ersatzname für den heiligen Namen Jahwe. Memra. Und jetzt versteht man Johannes 1,1. Johannes war eben Jude. Und das Evangelium ist so stark jüdisch geprägt, im Detail. Also wenn man das Johannes-Evangelium von seinem jüdischen Hintergrund studiert, man ist überwältigt über all diese Feinheiten und Details, die man da findet. Und nun, Johannes beginnt sein Evangelium mit Im Anfang war das Wort. Auf Hebräisch oder Aramäisch wäre das Im Anfang Hava Memra. War der Memra. Und der Memra war bei Gott. Und der Memra war Gott. Ja, also, da wird dieser Gottesname aus den Targumim benutzt, aber auf den Sohn bezogen. Und es wird klar gemacht, das sind zwei Personen. Der Memra ist bei Gott, aber der Memra ist Gott. Und jetzt versteht man plötzlich, was das bedeuten soll. Für deutsche Leser, die keinen Hintergrund haben und da lesen, im Anfang war das Wort, es ist schwierig. Ja, die Bibel ist nicht einfach. Ja? Aber man muss das ganze Leben studieren. Und auf dem jüdischen Hintergrund werden viele Dinge eben klar. Und das ist eben hier auch der Fall. Also im Anfang war der Memra. Und das ist sofort, wenn man das mit jüdischen Ohren liest, hört, dann ist klar, er ist Yahweh. Das bedeutet, er ist Yahweh. Er ist der Memra Dadonai. Und jetzt aber noch besser. Schlagen wir auf 1. Mose 19. Das kommt alles auf dem Blatt vor, nur gehe ich ein bisschen in andere Reihenfolge aus pädagogischen Gründen. Wir müssen das aufbauen. Auf dem Blatt habe ich systematisch angeordnet und behandeln versuche ich es pädagogisch. Also, 1. Mose 19, Vers 23, es geht um die Vernichtung von Sodom und Gomorra. Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot in Zoar ankam. Er floh aus Sodom und dann kam Feuer. Und der Herr ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen. Von dem Herrn aus dem Himmel. Und er kehrte diese Städte um und die ganze Ebene und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Merkt man etwas? Also der Herr, das ist mit Großbuchstaben hier im Deutschen, um klarzumachen, gemeint ist der Gottesname Yahweh. Zweimal kommt das vor. Aber da heißt es, und Yahweh ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Yahweh aus dem Himmel. Also das sind doch zwei Personen. Yahweh kam nämlich zu Abraham. Ja, in menschlicher Gestalt. Mit zwei Engeln. Aber einer dieser Besucher war Gott. Und er hat da auf der Erde Feuer regnen lassen von Yahweh im Himmel. Und nun, der langen Rede kurzer Sinn. Im Targum, in einem der Targumim, wird das so übersetzt, dass das erste Yahweh übersetzt wird mit Memra Dadonai. Also, und der Memra Dadonai ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn Adonai aus dem Himmel. Also der Yahweh im ersten Fall ist der Memra und im zweiten Fall einfach Adonai. Also der Memra ist nicht nur einfach ein Ersatzname für Yahweh, sondern wird als andere Person unterschieden. Nicht wahr? Es steht nicht, der Memra ließ regnen von dem Memra im Himmel. Nein, der Memra Adonai auf Erden ließ Feuer regnen von Adonai aus dem Himmel. Das sind zwei Personen. Und wenn man das Büchlein studiert und all diese Zitate aus der rabbinischen Literatur im Originalwortlaut, dann wird noch mehr klar. Der Memra Dadonai wird in den Schriften der Rabbiner gleichgesetzt mit dieser geheimnisvollen Person im Alten Testament, die heißt der Engel des Herrn. Malach Adonai. Schlagen wir mal auf, 1. Mose 16. Hagar war geflohen aus prekären familiären Problemen und in der Wüste begegnet ihr der Engel des Herrn. Nicht ein Engel, sondern der Engel. Malach Adonai muss man übersetzen mit der Engel des Herrn. Warum? Weil ein Wort im Hebräischen, das steht vor einem bestimmten Namen, eben wie Jahwe, hat immer die Bedeutung wie ein Artikel. Das ist hebräische Grammatik. Also darf man nie übersetzen ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn. Und zum Beispiel, in den Titeln, in den Psalmen, steht doch ein Psalm von David. Da steht Mizmor le David. Das heißt Psalm von David. Wenn stehen würde Mizmor David, ja, David ist ein Eigenname und damit ist das Wort vorher wie ein Artikel bestimmt. Mizmor David müssen wir übersetzen, der Psalm von David. Aber David hat ein bisschen mehr als nur einen Psalm geschrieben. Und darum steht Mizmor le David. Dann übersetzt man ein Psalm von David. Und Malach Adonai, das ist der Engel des Herrn. Also, 16 Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Man fragt sich, wer ist das? Der Malach Adonai. Malach heißt im Hebräischen einfach der Gesandte. Das Wort wird verwendet in der Bibel auch für Abgesendete von einem König. 2. Könige 1 zum Beispiel. Und das Wort wird auch verwendet für Geistwesen, Engel. Aber es kann bezeichnen einen Menschen, es kann bezeichnen eben einen Engel als Geistwesen. Und dann wird eben noch diese geheimnisvolle Person so genannt. Am besten würde man nicht übersetzen, der Engel des Herrn, weil man dann sofort denkt an Engel. Aber im Hebräischen, wenn wir sagen Malach, dann denkt man nicht einfach zwingend an einen Engel, sondern einer, der geschickt ist. Also, der Gesandte des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Da wird schon mal klar, das ist ja ein Hirte, der das verlorene Schaf in der Wüste findet. Und er sprach, Hagar magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe weg von meiner Herrin. Und der Gesandte des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, oder der Bote des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommenschaft sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge. Oh, staunt man. Dieser Gesandte kann die Nachkommen vermehren. Was hat der für eine Macht? Und der Bote des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein, seine Hände gegen alle und die Hände aller gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete. Du bist der Gott des Schauens. Wie? Sie gibt jetzt dem Boten des Herrn einen Namen. Du bist der Gott des Schauens. Oh. Sie nennt ihn Gott. Also für sie ist klar, dieser Gesandte ist Gott. Aber es wird hier gesagt, da nannte sie den Namen des Herrn, also Jahwes, der zu ihr redete. du bist der Gott des Schauens. Also Mose tauscht aus, er sagt nicht mehr, da nannte sie den Namen des Engels des Herrn, der zu ihr redete, sondern da nannte sie den Namen des Herrn, Jahwehs, der zu ihr redete. Also hier wird im Text plötzlich, anstatt Bote des Herrn, wird gesagt, Jahweh. Und da wird es klar. Also dieser Gesandte ist Jahweh. Und in der rabbinischen Literatur wird der Malach Adonai gleichgesetzt mit dem Memra Adonai. Nicht mit dem Vater, sondern mit dem Memra Adonai. Also jetzt merken wir, im alten Judentum wusste man darum und eben auch im Alten Testament. Hagar aus dem Haus von Abraham, Abrahams Frau, sie wusste, dass der Gesandte des Herrn Gott ist. Sie wusste, dass er Jahwe ist, aber er heißt ja Malach, der Gesandte. Also wer hat ihn gesandt? Ja, da ist also einer, der ihn sendet. Ja. Also Jahwe sendet Jahwe. Und jetzt wird das Ganze noch dramatischer. In der rabbinischen Literatur wird nicht nur die Gleichsetzung gemacht, der Memra, Adonai, das Wort des Herrn, ist der Malach Adonai, sondern wird auch gleichgesetzt, und das ist der Sohn Gottes. Ja, die sprechen über den Sohn Gottes. Natürlich ist der Gedanke des ewigen Sohnes bekannt im Judentum. Und wer es nicht glaubt, da. Alle Passagen sind da. Und zwar wird dann Psalm 2, wo über den Sohn gesprochen wird, wird da beigezogen, und zwar Psalm 2, Vers 12, nicht Vers 7, wo davon gesprochen wird, dass der Sohn gezeugt wird, aber in Psalm 2, Vers 12 heißt es, küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Da wird der Sohn erwähnt. Und da wird gesagt, also man muss ihn ehren. In der rabbinischen Literatur wird an dieser Stelle angeführt und gesagt, Gott sage auch allen Engeln, sie sollen den Sohn küssen. Und hier wird gesagt, glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Man muss bei ihm sich bergen, beim Sohn. Und der wird also gleichgesetzt mit dem Memra Adonai, mit dem Boten des Herrn. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Psalm 2 spricht ja über den Messias. Vers 2. Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Messias. Hier steht auf Hebräisch Maschiach, Messias. Und von dem Messias wird dann gesagt im Vers 7, vom Beschluss will ich erzählen, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also, dann wird die Gleichsetzung gemacht und dieser Sohn ist der Messias. Jetzt haben wir die ganze Logik des Neuen Testaments beieinander. Im Anfang war das Wort. Wer ist das? Das ist der Sohn Gottes. Und das ist der Messias. Und das ist alles im Judentum bekannt. Und übrigens Vers 7, das spricht von seiner Menschwerdung. Also im Judentum ist klar, der Sohn war schon vorher da. Aber Vers 7, der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Durch die Menschwerdung In Jesaja 7, Vers 14, wie gesagt, der Herr wird euch ein Wunderzeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird seinen Namen nennen, Gott mit uns. Also der Messias musste Mensch werden, von einer Jungfrau geboren. Und hier wird gesagt, dass Gott sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da geht es um die Menschwerdung des Memra, Adonai, des Messias. Und da wird übrigens gesagt, mein Sohn, das ist auf Hebräisch Ben. Und in Vers 12, da ist es, küsst den Bar. Bar heißt der Sohn, ja? Man kennt das vielleicht von Bar Mitzwa, Sohn des Gebots. Also, hier ist es Bar und dort ist es Ben. In Vers 7, der Ben, das ist der menschgewordene Sohn. Und Vers 12, das ist der ewige Sohn. Noch eine Stelle, Sprüche 30, Vers 4. Und man halte sich das vor Augen, das ist Altes Testament, nicht Neues. In Sprüche 30, Vers 4 sagt Agur ben Jake, wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgekommen? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat alle Enden der Erde aufgerichtet? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Boah, alttestamentlich. Jahwe hat einen Sohn, und zwar nur einen. Hier steht nämlich der Name seines Sohnes, Beno. Dann können es nicht mehrere sein. Nicht wahr? Ich bemühe mich auch korrekt zu sprechen. Wenn ich sagen würde, mein Sohn hat gesagt, das geht gar nicht, weil mich dann jeder fragen kann, ja, welcher deiner drei Söhne? Ja, ich muss sagen, einer meiner Söhne oder ein Sohn von mir. Aber wenn ich sage, mein Sohn hat gesagt, das geht nicht. Ich habe drei, ich kann nicht sagen, mein Sohn. Aber hier steht, was ist sein Name und der Name seines Sohnes? Dann hat Gott, aber lange bevor der Messias gekommen ist, schon einen Sohn gehabt. Und zwar einen einzigen. Und das ist eben der eingeborene Sohn. Oder Monogenes in Johannes 1, Vers 14 bedeutet auch einfach der Einzige in seiner Art. Da geht es gar nicht, dass da etwas gezeugt wurde in der Ewigkeit, sondern der Monogenes ist der Einzige in seiner Art. Der Einzigartige. Und von dem lesen wir in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die Herrlichkeit als eines einzigen Sohnes vom Vater. Monogenes. Also im Judentum ist das alles da. Und das Buch Zohar erklärt, wie kann man das verstehen? Nur durch den Heiligen Geist ist das möglich. Und so erklärt eben die rabbinische Literatur auch. Es gibt also den Vater, Avinu, den Sohn, Bar oder Ben, und den Ruach, HaKodesh, den Heiligen Geist. Und auch von ihm bezeugt die rabbinische Literatur, er ist nicht einfach eine Kraft, sondern in Jesaja 63 heißt es, sie haben ihn, den Heiligen Geist, betrübt. Eine Kraft kann man nicht betrüben. Ja? Das kann ich nicht betrüben. Das geht nicht. Eine Kraft ist unpersönlich. Und man kann auch nicht die Stromkraft da bei diesen Lampen betrüben. Das geht gar nicht. Eine Person, oder das, was wir im Deutschen Person nennen, ist ein Wesen. Ah, da haben wir das Wort wie die Rabbiner. Ein Wesen. Havaya, haben wir gesagt, die drei Havaya in der Gottheit vereinigt. Ein Wesen hat einen Willen, denkt, handelt und fühlt. Und von dem Heiligen Geist wird gesagt, dass er die Wirkungen der Gaben verteilt, 1. Korinther 12, wie er will. einem jeden zuteilend. Also er handelt. Und in Apostelgeschichte 13 beruft er in der Gemeinde von Antiochia Paulus und Barnabas und sagt, sondert mir nun aus, Barnabas und Paulus, zu dem Werk, zu dem ich sie gesendet habe. Der Heilige Geist sendet, befiehlt, spricht. Und im Hebräerbrief, der Heilige Geist zeigt an, der Heilige Geist bezeugt, ja, wir haben alles, eben sein Willen, sein Handeln, sein Denken und Planen, ja, er hat geplant, Paulus und Barnabas auszusenden und auch sein Empfinden. In Epheser 4, Vers 30 heißt es, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid. Also, das haben die Rabbiner auch erkannt. Und darum ist es also vollkommen falsch, wenn jemand behauptet, das sei gar nicht jüdisch, was ihr glaubt. Natürlich ist das jüdisch, aber das wäre nicht der Punkt. Es ist biblisch. Und zwar im Alten und im Neuen Testament ganz eindeutig bezeugt. Ja, jetzt gehen wir vielleicht noch zu Punkt 2, auf Seite 2. In dem rabbinischen Buch Avodah HaKodesh, Teil 3, Kapitel 31, Seite 120, da wird erklärt zu 1. Mose 31, 11 und zu 2. Mose 3, der Engel des Herrn ist nicht ein erschaffener Engel, er ist Gott. Ja, und dann noch der letzter Punkt, einfach als Wiederholung. In der rabbinischen Literatur werden für die drei Personen der Gottheit die Begriffe Havaya, Wesen, Seiender, Mehrzahl Havayot, und Shem, Name, Mehrzahl Shemot, verwendet. Ja, aber da wird klar gemacht, ohne dass unser deutsches Wort Person gebraucht wird, eben ein Havaya ist eben jemand, der denkt, handelt und fühlt. Und die Rabbiner bezeugen, die drei Havayot sind voneinander wesensmäßig unterschieden und trotzdem sind sie eins. Ja, und darum ist es interessant, dass eben 5. Mose 6, Vers 4 heißt, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, Adonai Echad. Und da steht nicht Yachid. Yachid, das bedeutet auf Hebräisch Singular. Also etwas, was ja, nur einmal vorkommt. Aber da steht nicht Adonai Yachid, sondern Adonai Echad. Und Echad wird eben typischerweise auch gerade dann verwendet, wenn eine Einheit zusammengesetzt ist. Zum Beispiel in der Schöpfung heißt es beim ersten Tag, es ward Abend, kommt die Nacht, und es ward Morgen, kommt der Tag, Yom Echad. Im Judentum beginnt zuerst die Nacht und dann der Tag, und das gibt einen Kalendertag. Das wird genannt Yom Echad. Zusammengesetzt aus dem dunklen Teil und dem hellen Teil. Ja, immer am Vorabend beginnt der neue Tag im Judentum, in der Bibel, aber zusammengesetzt, aus Nacht und Tag, Yom Echad. In 1. Mose 2, Vers 24 sagt Mose, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, sogar noch schöner, ankleben, und sie werden ein Fleisch werden. Basar Echad. Nicht Basar Yachid. Ja, Basar Echad. Und das ist eine Einheit, die zusammengesetzt ist aus zwei Wesen, zwei Havayot. Ja. Man merkt, dass ich da ein bisschen das Wort Person umgehe. Warum? Weil es manche Leute gibt, die sich an dem Wort Person stören. Ja, und dann, was mache ich, wenn jemand sich stört an einem Wort? Dann brauche ich ein anderes Wort. Ja, dann ist das Problem gelöst. Man muss einfach erklären, was meint man damit? eben jemand, ein Wesen, das denkt, handelt und fühlt. Das ist klar. So spricht die Bibel über den Vater, über den Sohn und über den Heiligen Geist. Und jetzt habe ich noch da einen Abschnitt betitelt mit Jesus Christus ist Jahwe. Da gäbe es ganz, ganz viele Stellen anzuschauen, aber wir haben eine beschränkte Zeit. Noch 10 Minuten. Jesus Christus ist Jahwe und dazu schlagen wir auf Johannes 12, Vers 41. Da sind wir also wieder im Johannesevangelium. Da, wo der Herr Jesus genannt wird, der Memra, Ho'on, eben Jahwe. Und da sagt ich lese ab Vers 37 des Zusammenhangs wegen. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Um wen geht es? Ja, Vers vorher. Dieses redete Jesus und ging weg und verbarg sich vor ihnen. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, also an Jesus. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Das ist ein Zitat aus Jesaja 53, 1. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wiederum gesagt hat, jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 6, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Das ist Jesaja 6, Vers 10. Und dann erklärt Johannes, dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, um nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Also, ist jetzt klar, was in Vers 41 steht. Dieser Satz aus Jesaja 6, dass Gott die Augen verblendet hat, das sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete, von Jesus. Also, in Jesaja 6 müssen wir Jesus finden, gesehen von Jesaja. Gut, schlagen wir mal auf. Ja, in Vers 1 hat man schon das Verb sehen, ja? Da sagt nämlich Jesaja, im Todesjahr des Königs Ussia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und seine Schleppen füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme der Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, Jahwe, der Heerscharen gesehen. Und dann in Vers 10 kommt eben dieser Satz, dass die Augen Israels verklebt, verblendet werden sollen. Dies sprach er, weil er seine Herrlichkeit sah. Die Herrlichkeit von Jesus. Also der, der hier gesehen wird, auf dem Thron und genannt wird, Jahwe, Zwaot, Yahweh der Herrscharen, das ist Jesus Christus. Es ist so. Und wie will man das? Wie will man das einfach wieder wegschieben? Es ist so klar. Noch etwas. Sacharja 12. Ausspruch des Wortes des Herrn, also von Yahweh, über Israel. Dieser Titel macht schon mal klar, wer in diesem Kapitel spricht, ja? Yahweh. Aber weil es nicht allen ganz klar ist, wird es nochmals gesagt. Es spricht Yahweh, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Innern bildet. Doppelpunkt. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Er spricht, in Vers 10 spricht immer noch er. Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wie kann man Yahweh durchbohren? Nun, in Johannes 19 wird diese Stelle ja angeführt, bei der Kreuzigung, wo ein Soldat mit dem Speer die Seite des Herrn geöffnet hatte. Aber da steht, Vehibitu Elai, auf mich. Sie werden blicken auf mich, den sie durchbohrt haben. Aber jetzt muss man noch genau lesen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn. Wie bitte? Also zuerst sagt doch der auf mich, den sie durchbohrt haben, und dann wechselt die Person. Im gleichen Satz. Und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn. Wie geht das? Wer spricht jetzt? Yahweh. Ja, und vorher? Yahweh. Ja, aber dann wären zwei Personen. Ja, natürlich. Sagen wir die ganze Zeit. Es gibt nur einen Yahweh. Yahweh Echad. 5. Mose 6, Vers 4. Aber in Yahweh ist mehr als eine Person. Und jetzt geben wir noch einen Hammer drauf. Sacharja 2. Und das Einzigste, was es braucht, ist, die Fähigkeit lesen zu können. Sacharja 2, Vers 12. Denn so spricht Yahweh der Heerscharen. Jetzt wissen wir, wer spricht, ja? Der Ewigseiende der Heerscharen. Nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt. Wie? Yahweh sagt, er hat mich gesandt. Da ist doch noch ein anderer, der Yahweh sendet. Also nochmals, nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Denn siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen und sie werden denen zum Raub sein, die ihnen dienten. Und ihr werdet erkennen, dass Yahweh der Heerscharen mich gesandt hat. Also Yahweh der Heerscharen spricht und er sagt, ihr werdet erkennen, dass Yahweh der Heerscharen mich gesandt hat. Und schon oben, nach der Herrlichkeit, hat er mich gesandt zu den Nationen. Yahweh sendet Yahweh. Das sind mindestens zwei Personen. Wem das nicht reicht, er lese noch weiter, Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht Yahweh. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen und sie werden mir zum Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst erkennen, dass Jahwe der Heerscharen mich zu dir gesandt hat. Wieder. Jahwe sendet Jahwe. Und so könnten wir weiterfahren. Also Dinge, die auch die Rabbiner erkannt haben, längst erkannt haben. Zum Beispiel noch Prediger 12, Vers 1. Kennt man vielleicht auswendig. Gedenke deines Schöpfers in den Tagen deiner Jugendzeit. Ja? Ja, aber wenn man das liest auf Hebräisch, dann hat man gleich einen Schock, wenn man nicht an die Dreieinheit Gottes glaubt. Das darf ja nicht sein. Doch, das steht in der hebräischen Bibel, gedenke Bo'echa. Und Bo'echa heißt in der Mehrzahl deiner Schöpfer. Nicht Einzahl. Das wäre Bo'acha. Aber hier ist noch ein Jud drin und da muss man lesen, Bo'echa, deiner Schöpfer, in der Mehrzahl. Ja, natürlich haben wir diese Mehrzahl in der Bibel. Und auch Psalm 149, 2, Israel wird dort aufgerufen im Blick auf den Schöpfer und das ist auch in der Mehrzahl. Osaf ist deiner Schöpfer. Mehrzahl. Ja, und jetzt noch ein Hammer. 1. Mose 20. Vielen ist ja bekannt, der Name Gott auf Hebräisch, Elohim, ist eigentlich eine Mehrzahl von Eloah, Elohim. Aber es ist so, wenn das schon im ersten Bibelvers heißt, im Anfang schuf Gott, heißt es, Bereshit bara Elohim. Jetzt könnte einer sagen, ja, das muss man übersetzen mit Götter, weil ihm ist ja die Mehrzahl. Nein, geht nicht, weil es steht Bereshit bara. Das ist dritte Person Einzahl. Sonst müsste es stehen Bar-U. Dann heißt es, die Elohim schufen im Anfang. Aber es steht bara. Und darum übersetzt man in allen Bibeln, im Anfang schuf Gott. Obwohl Elohim in der Mehrzahl ist. Aber das ist nicht immer so. Zum Beispiel 1. Mose 20, Vers 13. Da spricht Abraham über seinen Auszug aus Ur in Chaldea. Und er sagt, und es geschah, als Gott mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließ, da sprach ich zu ihr, zu Sarah, dies sei deine Güte und so weiter. Aber jetzt muss man sich festhalten. Was steht da im Hebräischen? Wenn man da den hebräischen Grundtext liest. Und es geschah, als die Elohim mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließen. Da benutzt Abraham das Verb im Plural. Er weiß, es gibt nur einen Gott, ein Elohim. Und trotzdem sagt er, die Elohim haben mich wandern lassen. Ja, weil er weiß, dass es eben in der Gottheit mehr als eine Person gibt. Schon Abraham wusste das. Und noch eine Stelle dazu. Ich habe das ja alles hier auf dem Blatt auch angefügt. 1. Mose 35, Vers 7. Aber da müssen wir zum Schluss kommen. Hier geht es um den Vater Jakob. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn Gott hatte sich ihm dort offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Also, da sind wir in Bethel. Und dort hat Gott sich ihm offenbart. Aber wenn man das im Hebräischen liest, das gibt einen Schock. Denn da steht, denn die Elohim hatten sich ihm dort offenbart. Das Verb ist im Plural. Also es ist absolut klar, das steht in jeder hebräischen Bibel. Das ist nicht eine Frage von Handschriften oder Abschreibefehler und so. Steht so da. Und darum haben das die Rabbiner auch gesehen, diese Dinge. Und jetzt gerade zu Prediger 12. Wo habe ich das? Ja, da schreibt der Rabbi Bechai über 1. Mose 1,1 in seinem Kommentar, Seite 1, Kolonne 2. Und da sagt er, dass eben das Wort Elohim auf eine Mehrzahl hindeutet. Und dann sagt er, die Mehrzahl wird in Prediger 12, Vers 1, ausgedrückt durch den Buchstaben Jod. Gedenke deiner Schöpfer. Der Buchstabe Jod in Borecha drückt den Plural aus. Und wir sollten darum übersetzen, also deine Schöpfer. Und dann führt er noch hinzu, Vehamaskil Yavin, der Weise, der Verständige, wird es verstehen. Fantastisch. Also wirklich, das kann man vollkommen von sich weisen, wenn jemand sagt, das sei griechisches Denken und so weiter. Nein, das findet man bei den Griechen nicht. Dort findet man viele Götter, und zwar primitive Götter, die miteinander einander die Köpfe einschlagen und je nachdem Ehebruch treiben. Und in der Bibel finden wir einen Gott, aber es ist eine Dreieinheit da. Und zwar eine Gemeinschaft von Ewigkeit her. Darum sagt der Herr Jesus in Johannes 17, da auf der Erde als Mensch, verherrliche mich, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da war beim Vater. Als der Sohn, er sagt, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und jetzt verstehen wir auch, warum Gott eben nach der Bibel Liebe ist. Einen solchen Vers findet man nirgends im Koran, dass Allah Liebe ist. Und wenn man mit Muslimen spricht, muss man sie eben darauf hinweisen, dass Gott in der Bibel ganz anders ist. Allah wird gesehen als völlig distanziert von den Menschen und unnahbar. Und Muslime glauben auch im Paradies, wenn sie ins Paradies kommen würden, da würden sie Allah nie begegnen. Keine persönliche Beziehung der Begegnung. Da muss man ihnen sagen, aber der Gott der Bibel ist Liebe. Gott ist Liebe, ja, 1. Johannes 4. Und diese Liebe, dieses Wesen hat Gott nicht erst, seitdem er Engel und Menschen, Pflanzen und Tiere geschaffen hat, die er liebt, sondern er war unabhängig von der Schöpfung. Es gab ein Verhältnis der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Und auch der Heilige Geist wird genannt der Geist der Liebe in Römer 15. Und Gott ist in sich Liebe, aber er hat uns Menschen auch in seine Gemeinschaft hineinführen wollen, weil er Liebe ist. Aber Allah im Islam wird gesehen als nur eine Person. Keine Beziehung. Ja, jetzt versteht man das auch, warum Liebe so keine Rolle spielt im Islam. Und ich meine, wer sind die am meisten Leidtragenden mit dem islamischen weltweiten Terrorismus? Die meisten, die umgebracht werden, sind Muslime. Woher kommt dieser Hass, der die ganze Welt erfüllt? Ja, das hängt zusammen mit dieser Gottesvorstellung von einem Gott, der nur eine Person ist. Aber wir kennen den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir kennen den Herrn Jesus, den Sohn des Vaters. Und wir kennen diesen Geist der Liebe. Und das prägt die ganze Botschaft, dass Gott eben in seinem Wesen Liebe ist. Und das hängt mit seinem Wesen zusammen, dass er dreieinig ist. Und dann könnte hier noch jemand sagen, ja gut, also Jetzt habe ich da so lange zugehört, aber checkst du eigentlich nicht, dass in Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus Christus, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Der Vater ist doch der allein wahre Gott. Ja, wie ist das mit Judas 4? Auf Seite 1 haben wir doch gelesen, der Herr Jesus wird dort genannt, unseren alleinigen Gebieter und Herrn, Jesus Christus. Jesus Christus ist der alleinige Gebieter. Ja, aber heißt das, dass also nur Jesus Christus Gebieter ist und nicht der Vater? Nein, der Jesus sagt, dich, den allein wahren Gott, nicht Krishna und nicht Vishnu und Baal und wie sie alle heißen, sondern er ist der allein wahre Gott, aber der Herr Jesus ist der alleinige Gebieter. Ja, natürlich, aber er ist ja in der Gottheit eins mit dem Vater und darum ist auch der Vater der alleinige Gebieter. Und noch krasser wird es, das ist wirklich die letzte Stelle, 1. Korinther 8, Vers 6. Da spricht Paulus über die Tatsache, dass es bei den Griechen viele Götter gab. Und dann sagt er, nach diesem Vers 5, denn wenn es nämlich solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf der Erde, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, in diesen Religionen. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das könnte einer sagen. Ja, siehst du, der Vater ist Gott. Wir haben nur einen Gott, den Vater. Okay. Aber hier steht auch, wir haben nur einen Herrn, Jesus Christus, dann ist der Vater also nicht Herr. Wie? Ja, in Jakobus 3, Vers 9 heißt es, unseren Herrn den Herrn und Vater. Der Vater wird Herr genannt. Ja, aber hier steht, ein Herr Jesus Christus. Ja, im Kontrast zu diesen falschen Herren. Kyrioi bei den anderen Religionen. Der Vater ist ein Gott im Kontrast zu den vielen Göttern, falschen Göttern. Aber sowohl der Vater wie auch der Sohn wird Gott genannt. Sowohl der Vater wie der Sohn wird Herr genannt. Ja. Merkt man, man muss verstehen, wie die Bibel formuliert. Wenn es heißt, dass der Vater der alleinige Gott ist, dann ist das nicht, in dem Fall ist der Herr Jesus nicht der alleinige Gott. Nein. Das Wort war Gott, unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Aber es gibt nur einen Gott. In der Gottheit vereinigt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Dieser wunderbare Gott der Liebe, der so ein wunderbares Erlösungswerk für uns bereit gemacht hat auf Golgatha. Ja, da wollen wir hier schließen.